Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ich möchte gerne am Anfang beten. Vater im Himmel, danke, dürfen wir als deine Kinder hier sein in deinem Haus. Danke, Jesus Christus, dass du gekommen bist, um uns den Weg zum Vater zu zeigen. Zeig uns auch heute Morgen das Vaterherz Gottes. Danke, Herr Jesus, dass du uns rufst heute Morgen. Wir wollen deinem Ruf folgen. Sprich du zu unseren Herzen. Heiliger Geist, du bist der beste Lehrer. Ich ordne mich dir unter und ich bitte dich, dass du uns das Wort Gottes offenbarst, öffnest, sodass wir es verstehen können. Danke für deine Gegenwart. Amen. Wer von euch war schon mal fischen? Irgendjemand? Doch, einige. Wer von euch hat schon mal einen Fisch gefangen? Ist das nicht ein cooles Erlebnis, ein Riesenerfolg, einen Fisch ans Land ziehen zu können? Wenn ich so an das Thema Fischen denke, dann kommen mir ein paar Erinnerungen durch den Kopf. Zum Beispiel diesen See. Kennt ihr diesen See? Das ist mein Lieblingssee in der Schweiz. Das ist der Crestasee in Graubünden. Und früher waren wir viel über Auffahrt oder Pfingsten mit unseren Kindern dort und die haben probiert, mit den bloßen Händen die Fische zu fangen, weil es sind so viele Fische und das Wasser ist so kristallklar. Und was denkt ihr, haben sie die Fische gefangen? Nicht wirklich, das funktioniert nicht mit bloßen Händen. Mit der Zeit wurden sie schlauer, älter und dann haben sie so Becher genommen oder kleine Eimer und dann konnten sie kleine Fische rausholen. Einige Jahre später durften unsere Kinder von ihrem Großvater angeln lernen. Und ihr hättet ihre Augen sehen sollen das erste Mal, als sie so einen großen Fisch ans Land gezogen haben. Eine wunderbare Erfahrung. Mein Schwiegervater ist ein leidenschaftlicher Fischer und immer wenn wir mit ihm in den Ferien sind, dann hat er auch eine Angel im Kofferraum und dann darf ich auch ab und zu anstandshalber mit ihm fischen gehen. Und ich erinnere mich an seine Situation, wir waren bei einem Teich und da wartest du stundenlang auf so einem Sitz und was braucht es in erster Linie? Geduld. Gut, eine gute Ausrüstung, das richtige Köder braucht man auch, den richtigen Teich, wo es überhaupt Fische hat, aber vor allem Geduld. Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung vom Fischen. Aber ich bin begeistert, Leute zu sehen, die erfolgreich fischen gehen. Und oft neige ich dazu zu denken, das ist etwas für Profis, oder? Die wissen, wie es läuft und die haben die richtige Ausrüstung. Wir überlassen das den Profis. Ich werde Sardellen aus der Konserve essen. Jesus, der beste Lehrer, lehrt, indem er Geschichten verwendet. Er gebraucht immer wieder Bilder aus dem Alltag ihrer Zuhörer. Und einige seiner Jünger waren Fischer. Deshalb sagt er dem Simon Petrus in seiner Sprache, die er verstehen kann, von nun an wirst du ein Menschenfischer sein. Und vielleicht hat Petrus gedacht, wow, also er hat mit diesem Bild etwas ganz Tolles in Verbindung gebracht. Aber für mich, wenn Jesus sagt, ich mache dich zum Menschenfischer, dann fängt meine Fantasie verrückt zu spielen. Wisst ihr warum? Ich habe dieses Bild im Kopf. Und ich denke, was? Ich soll Menschen ködern und einhacken und ans Land ziehen? Das sind für mich schon mal sehr, sehr negativ. Ich bin etwas sensibler und ich will Leute eher gewinnen, vielleicht überzeugen, aber sicher nicht so unfreiwillig ans Land ziehen. Das Problem ist, Jesus hat gar nicht so eine Angel gemeint, als er davon sprach, dass wir Menschenfische sein sollen. Er meinte mehr so ein Netz, ein Schleppnetz. Diese Netze wurden im See Genezareth gebraucht, um Fische ans Land zu ziehen. Jesus will also nicht, dass wir Menschen ködern oder einhacken, sondern dass wir sie sammeln, gewinnen, zusammenbringen. Das tönt schon mal positiver, oder? Dieses Bild vom Schleppnetz verwendet Jesus, um das Reich Gottes zu beschreiben. Er nutzt immer wieder Gleichnisse und Bilder und sagt, das Reich Gottes ist wie ein Schleppnetz. Wir lesen davon in unserem heutigen Bibeltext, Matthäus 13, 47 bis 50. Mit der Himmelsherrschaft ist es auch wie mit einem Schleppnetz, das im See ausgebracht wird. Mit ihm fängt man Fische jeder Art. Wenn es voll ist, ziehen es die Männer ans Ufer. Dann setzen sie sich hin und sortieren die Fische aus. Die Guten lesen sie in Körbe und die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden die Menschen, die Böses getan haben, von den Gerechten trennen und in den brennenden Ofen werfen. Da gibt es nur noch Weinen und Zähneknirschen. Die erste Erkenntnis hier ist, wir fischen nicht mit der Angel, sondern mit dem Netz. Mit der Angel fischen, das ist ein Solosport, oder? Ich gehe fischen mit meiner Angel, mit meiner Ausrüstung und es hängt alles von mir ab und vom See und von den Fischen natürlich auch, ob ich erfolgreich bin. Aber es hat sehr viel mit mir selber zu tun. Und wenn ich keine Ahnung vom Fischen habe, dann bin ich schnell überfordert. Ist da irgendjemand, der sich überfordert fühlt, wenn Jesus sagt, ich will dich zum Menschenfischer machen? Irgendjemand überfordert? Ich schon. Ich fühle mich total überfordert. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber der Punkt ist, wir müssen es gar nicht allein, weil es geht nicht darum, eine Angel zu nehmen und fischen zu gehen, sondern es geht um ein Schleppnetz. Und weißt du, hier heißt es, es braucht mehrere Männer oder mehrere Leute, die das Schleppnetz hinauswerfen und wieder ans Land ziehen. Es ist ein Teamwork und das entlastet mich schon mal. Zu wissen, es hängt nicht alles nur von mir ab, wie gut das ich bin, wie stark ich meine Menschenfurcht überwinden kann, wie mutig das ich bin, sondern Jesus lädt mich ein, in seinen Fischereibetrieb einzusteigen, Teil von einem Team zu werden. Und die Frage ist, hast du dein Fischerteam schon gefunden? Gemeinsam können wir Menschen für Jesus gewinnen. Gemeinsam können wir unsere Überforderung überwinden und erleben, wie Menschen für Jesus gewonnen werden. Wenn du nicht weißt, wo dein Platz ist, wer dein Team ist, frage den Heiligen Geist, wo sind die Leute, wo ich mit ihnen unterwegs fischen kann? Wo ist ein Dienstbereich, vielleicht in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, wo ich mich einklinken kann, um Menschen zu fischen? Nur gemeinsam können wir die Überforderung überwinden. Also wir brauchen einander, um erfolgreich fischen zu können. Was brauchen wir sonst noch, um fischen zu können? Ein See oder ein Teich oder ein Fluss über Wasser, wo es Fische drin hat. Hier heißt es, mit der Himmelsherrschaft ist es auch wie mit einem Schleppnetz, das im See ausgebracht wird. Und die Frage ist, was ist dein See? Wo ist dein See? Und der Punkt ist, wir müssen zum See gehen, nicht einfach warten, dass der See zu uns kommt. In Matthäus 28, 19 bis 20 sagt Jesus, darum kommt, nein, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen, und sie lehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Statt dass wir erwarten, dass die Fische zu uns kommen in unserem Aquarium, ist es wichtig, dass wir hingehen dort, wo es überhaupt Fische hat. Natürlich ist es gut, dass wir Leute einladen. Komm zum Gottesdienst, komm zu uns und so weiter. Komm zu uns nach Hause. Aber es ist auch wichtig, hinauszugehen dort, wo die Fische überhaupt sind. Das heißt nicht, dass alle ins Ausland, in die Mission gehen sollen. Wir sollen zuerst in unserem Umfeld anfangen. In Apostelgeschichte 1,8 sagt Jesus: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, und so meine Zeugen sein. Zuerst in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Wir fangen in Jerusalem an. Was ist dein Jerusalem? Wo ist dein Jerusalem? Das ist der erste See, wo du die Netze auswerfen kannst. Das kann die eigene Familie bedeuten, die Verwandtschaft, deine Nachbarschaft, deine Schulkollegen, deine Arbeitskollegen, wo du 8,5 Stunden jeden Tag verbringst, wenn du Vollzeit arbeitest. Oder deine Kollegen im Sportverein, im Fitnesszentrum, Leute, wo du schon einen Bezug hast. Es fällt mir schwer, einfach wild auf die Straße zu gehen und fremden Menschen anzusprechen. Aber ich habe irgendwo gelesen, jede Person hat einen Bekanntenkreis von etwa 150 Personen. Etwa 150 Personen in deinem Umfeld, die du irgendwie persönlich kennst. Dort können wir anfangen zu fischen. Frage den Heiligen Geist, frage Jesus, wo sollen wir das Netz auswerfen? Und bei den ersten Jüngern hat Jesus gesagt, statt in der Nacht, werf's tagsüber, macht keinen Sinn, aber sie haben es gemacht, die haben viele Fische gefangen. In einer anderen Begebenheit sagt Jesus, werf das Netz auf der anderen Seite, die haben es gemacht, die haben Fische gefangen. Deshalb ist es wichtig, ihn zu fragen, wo, wann, wie sollen wir das Netz auswerfen? Weiter erfahren wir hier, dass es Fische aller Art gibt. Verschiedene Arten von Fische. Und wisst ihr, nicht jeder Fisch kann mit dem gleichen Netz gefangen werden. Es braucht verschiedene Netze. Und die Frage ist, was gibt es so für Netze, die wir verwenden können? Ich bin schon fast 15 Jahre Pastor in Wiel. Und dort haben wir so einen Wielerweiher und es hat auch viele Fische dort. Und immer wieder, wenn ich dort gehe, frage ich Jesus, wie können wir die Wielerfische fangen? Wie können wir nochmal richtig erleben, dass wir ganz viele Leute von Wiel für Jesus Christus gewinnen? Und vor einigen Jahren war ich ziemlich verzweifelt in meinem Büro und ihm schon wieder diese Frage gestellt. Und dann hat er mir gesagt, schau mal, überleg dir mal, wofür ist Wiel bekannt? Naja, für die Wieler Teufel, die habe ich mal ausgeklammert. Aber an der Fasnacht tragen die so hässliche Masken. Dann kamen wir mit der Idee, komm, wir bringen die Weihnachtsreise auf den Straßen von Wiel, nicht nur die Wieler Teufel, so kann man auch Fische fangen. Aber dann hat mir Jesus gezeigt, hey, eure Stadt ist bekannt für die größte kantonale psychiatrische Klinik. Zwei Straßen weiter von unserer Kirche ist diese riesige Klinik mit dem Areal. Und Jesus hat mir gesagt, wenn ihr euch um die Menschen kümmert, die zerbrochene Herzen haben, werde ich auch Leute zu euch schicken, aller Art. Und dann haben wir angefangen, diese Menschen willkommen zu heißen und ihnen zu dienen, für sie zu beten, dass sie geheilt werden, sie selbstsorglich begleiten. Und dann hat angefangen, Jesus angefangen, uns ernst zu nehmen. Und dann sind zerbrochene Leute zu uns gekommen, missbrauchte Leute, kaputte Leute, Menschen mit so vielen zerbrochene Seelen. Und Jesus fing an, diese Menschen zu berühren und zu wiederherstellen und zu heilen. Und wir haben gemerkt, wie Jesus anfängt, Menschen zu sammeln. Wenn wir uns um die Menschen kümmern, die niemand haben will, schickt Jesus auch die Menschen, die alle haben wollen. So viele Menschen in der Schweiz haben alles, was sie brauchen, aber sie befinden sich in tiefen Krisen. Und wenn wir ein offenes Ohr und ein offenes Herz für sie haben, können wir ihnen Jesus bekannt machen und sie für den Glauben gewinnen. Was haben die Leute in der Schweiz zu wenig davon? Was denkt ihr? Kein Zeit, oder? Also jeder Zweite sagt, sorry, ich habe keine Zeit, oder? Wenn wir den Menschen das geben, was sie nicht haben, das ist auch so ein Netz. Wenn ich mir Zeit nehme für Menschen, wenn ich ihnen Zeit schenke, können sie sich öffnen für Jesus, wir können sie für Jesus gewinnen. Das ist auch ein mögliches Netz. Ein anderes Netz, Gastfreundschaft, ist auch ein super Schleppnetz, um Fische für Jesus zu fangen. Wer wird schon heutzutage eingeladen, komm mal zu mir nach Hause? Ja, vielleicht in 4 Wochen, 5 Wochen machen wir mal einen Termin ab. Aber wer wird schon mal spontan eingeladen, komm doch zum Essen, wir haben noch einen Platz frei für dich. Das gibt's so gut wie nie, oder? Wenn wir den Menschen Gastfreundschaft erweisen, so wie der ehemalige Zöllner, der Levi, der Matthäus in der Bibel oder der Zachäus, der hat einfach sein Haus geöffnet, seine alten Freunde eingeladen, seine neuen Freunde eingeladen, Jesus auch dazu, die haben sich vermischt und der musste gar nicht reden, der musste gar nicht erklären, sondern durch Gastfreundschaft konnten Menschen Jesus kennenlernen. Das passiert auch heute noch. Ich habe vor Jahren das Buch von Rosaria Butterfield gelesen. The Gospel comes with the house key. Das Evangelium kommt mit dem Hausschlüssel. Diese Frau war eine lesbische Aktivistin. Sie war Professorin in Kalifornien. Und sie wollte die Sprachen der Bibel lernen, um die Bibel besser widerlegen zu können. Und irgendwann hat sie einen Pastor gefunden, der sich bereit erklärt hat, freiwillig, ehrenamtlich, ihr Griechisch und Hebräisch beizubringen. Und dieser Pastor hat sie und seine Frau, die haben sie immer wieder zum Essen eingeladen. Und diese Rosaria Butterfield erzählt, sie sagt, diese Gastfreundschaft, die ich erlebt habe in diesem Haus, hat mich überzeugt, dass die Bibel recht hat. Diese Gastfreundschaft hat mich zu Jesus gebracht. Und heute ist sie zusammen mit ihrem Mann dran, ihr Haus zu öffnen für viele Menschen, damit sie Jesus Christus kennenlernen dürfen. Gastfreundschaft als Netz, wo wir Menschen für Jesus gewinnen können. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es ganz viele Skeptiker, ganz viele Zweifler gibt. Die gewinnen wir nicht mit schlauen Argumenten. Vielleicht sagst du, ja, ich kann nicht gut reden, deshalb lasse ich es lieber sein. Aber auch schlaue Argumente können solche Leute nicht überzeugen. Mich fasziniert die Geschichte von Nathanael aus Johannes 1, 45. Danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Da kommt der Skeptiker, der Zweifler, Nazareth, kann von da etwas Gutes kommen, fragte Nathanael. Philippus erwiderte nur, komm und sieh selbst. Bezeugen statt überzeugen. Probier nicht, die Leute zu überzeugen, das geht gar nicht, sondern bezeuge, was du erlebt hast und lad sie ein. Komm, überzeug dich selbst. Und trotz seiner Zweifel lässt sich Nathanael einladen. Wie viele Leute sind heute hier, weil irgendjemand dich eingeladen hat? Hey, lasst uns mehr einladen. Viel mehr Leute würden sich einladen lassen, wenn nur jemand sagt, komm doch mal mit. Nathanael lässt sich einladen, kommt zu Jesus. Und hier heißt es, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich? Fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum warst, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Waren es schlaue Argumente, gute Antworten, die ihn überzeugt haben? Nein. Was war das? Das war ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Offenbarung und ein prophetisches Wort am Schluss. Worte der Erkenntnis, der Offenbarung und der Prophetie können auch so ein Netz sein, um Fische zu fangen, wo es nicht darum geht, dass der Verstand befriedigt wird, sondern offenbart wird, was in das Herz der Menschen ist. In 1. Korinther 14 lesen wir, wenn aber alle prophetisch reden würden und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wollen wir das? In der Stamm erleben, dass Leute, die Jesus nicht kennen, die kommen rein, die Geheimnisse ihres Herzens werden noch vom Baum sagen, Gott wohnt hier, Gott ist hier bei euch. Auch schon mal erlebt? Wenn wir den prophetischen Raum geben, dass der Heilige Geist die Geheimnisse offenbaren kann, dann können Menschen, die Skeptiker sind, die Zweifler sind, sich öffnen für Jesus Christus. Ein Beispiel, ich fliege viel nach Indien, sind etwa 8,5 Stunden und da sitzt man über 8 Stunden neben einer fremden Person, oder? Und immer wieder bete ich, Herr, wenn ich schon so lange im Flieger bin, dann gib mir doch Gelegenheiten, ins Gespräch zu kommen mit den Leuten. Und einmal war ein Ehepaar neben mir, die Frau und der Mann. Die Inder, die sahen recht wohlhabend aus, die haben mir erzählt, ja, die haben das ganze Europa durchreist und so. Und ich frage sie, und was machen sie so beruflich? Und dann sagt sie mir, ja, ich bin also eine Art Wahrsagerin, recht berühmt bei uns in Indien. Viele kommen zu mir und suchen Hilfe. Und sie fragt mich um sie. Und ich sage, ja, ich mache auch so etwas Ähnliches, aber nicht ganz. Manchmal offenbart mir Gott, was in den Herzen der Menschen ist und ich versuche ihnen zu helfen und sie macht große Augen, sie auch und dann sage ich, ja, wenn sie wollen, kann ich mal Gott fragen für sie und sie sagt, ja, sehr gerne und dann spreche ich ein kurzes Gebet innerlich und Gott offenbart mir, dass sie ein zerbrochenes Herz hat. Und ich sage ihr, ich habe den Eindruck, dass sie ein zerbrochenes Herz haben, dass sie tief, tief verletzt worden sind. Und sie fängt an zu weinen und sagt, ja, meine Schwiegereltern, wo ich geheiratet habe, ist bei uns Tradition, dass ich als Schwiegertochter ins Haus der Schwiegereltern kommen musste. Und sie haben mich geplagt und geplagt und geplagt und ich musste meiner Schwiegermutter dienen. Und ja, mein Herz ist zerbrochen. Und dann habe ich gesagt, darf ich für dich beten? Jesus ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Und ich habe dieser Wahrsagerin im Flugzeug die Hände aufgelegt und durfte für sie beten. Mutig zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut ist die Angst, die gebetet hat. Prophetie, Worte der Erkenntnis können ein Schlüssel sein, um Menschen zu erreichen. Vor 3 Jahren habe ich von Gott ein sehr, sehr spezielles prophetisches Wort bekommen. Ich fing an, in dieser Zeit für ein spezifisches Land zu beten, das Gott mir vor Jahren aufs Herz gelegt hat, Bhutan. Und es kam ein prophetisches Wort, deine Augen werden den König von Bhutan in seiner Schönheit sehen, in einem weit offenen Land. Das ist der König von Bhutan. Darf ich vorstellen, Jigme Wangchuck. Und ich dachte, entweder spinne ich oder ich spinne. Und ich dachte, okay, wenn das wirklich wahr werden sollte, dann ich kann nicht mit leeren Händen gehen. Und ich habe den Heiligen Geist, was soll ich denn bringen? Und dann hatte ich eine Vision und dann sah ich diese Bibel in meiner Vision. In dieser speziellen Farbe, das ist ein buddhistisches Königreich und diese Farbe bedeutet ihnen sehr viel. Und ich habe sie nirgends gefunden. Und ich habe gesucht und gesucht und irgendwann habe ich sie in Amerika online gefunden, bestellt. Und dann kann ich etwas machen, um diesem König zu begegnen. Nein, nicht wirklich. Doch. Ich konnte mich auf den Weg machen. Ich habe einen Flug gebucht. Ich bin nach Bhutan gereist mit der Bibel im Rucksack jeden Tag und gesagt, ja, vielleicht begegne ich dem irgendwo. Das erste Mal habe ich ihn nicht getroffen. Letztes Jahr war ich wieder mit der Bibel im Rucksack. Ich habe ihn wieder nicht getroffen. Und dann kam ein Eindruck von Christen aus Bhutan. Komm am 17. Dezember, dann ist der Nationalfeiertag. von Bhutan, dort wirst du dem König begegnen. Und dann habe ich wieder meine Bibel, habe ich sie im Rucksack genommen. Und dann waren wir sind ein bisschen spät gekommen, etwa 30.000 Menschen in der hintersten Reihe mit einem Freund von mir und menschlich gesehen, hey, keine Chance, diesem König zu begegnen. Wie soll das gehen? Und wisst ihr was, wenn Gott spricht, dann wird Unmögliches möglich. Ich durfte im allerletzten Moment, bevor er in seinem Jeep eingestiegen ist, ich war die letzte Person, mit der der König gesprochen hat. Ich habe die Bibel und andere Geschenke überreichen können und er hat sie dankend angenommen. Eine dreijährige Prophetie, die sich erfüllt hat, weil der Heilige Geist mir sagte, ich soll nach Bhutan fischen gehen und ich soll diese Bibel als Köder nehmen. Und ich habe realisiert durch diese Erfahrung, das Netz der Prophetie ist ein Netz, um Buddhisten zu erreichen, weil im Buddhismus spielt Prophetie eine sehr wichtige Rolle und Gott hat angefangen, mir weitere Türen zu öffnen, zu Gurus. Ich durfte den dritten nach Dalai Lama in Wil kennenlernen, ein Guru, und jetzt habe ich seine Telefonnummer und ich will ihn einladen und ich habe gesagt, ich will von dir lernen und er hat gesagt, und ich will von dir lernen und ich bin gespannt, wie Gott diese Geschichte weiterführt. Ein spezieller Teil unter Buddhisten Menschen zu fischen. Auch Machthaber und Könige müssen von Jesus hören. Eine andere Geschichte aus der Bibel, die Samariterin am Brunnen, Johannes 4. Jesus kommt zu ihr, sie hat so viele Vorurteile, so viele Zweifel und Jesus sagt ihr, hey, 5 Männer hast du schon gehabt und dieser da ist auch nicht dein Mann. Ein Wort der Offenbarung, sie ist überzeugt und sie rennt in ihrem Dorf und sagt, hey Leute, der Mann weiß alles, was ich getan habe. Ist das ein spektakuläres Zeugnis? Nein, sie weiß nicht mehr von Jesus. Aber eines weiß ich, der Mann weiß alles, was ich getan habe. Das ist ihr Zeugnis. Und wenn du eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt hast, dann hast du eine Story. Und sie muss nicht spektakulär sein. Du hast irgendwas erlebt mit Jesus, erzählst das. Und oft habe ich gedacht, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe so eine langweilige Story, wer will sie schon hören? Aber jedes Zeugnis von Jesus hat Kraft. Ich habe vor 2 Jahren ein Wunder erlebt. Jesus hat meine 20-jährige Skoliose, meine Wirbelsäule-Verkrümmung geheilt, übernatürlich geheilt. Seitdem bin ich 2 Zentimeter größer. Im Pass steht 1,81, jetzt bin ich 1,83. Und ich merke, wenn ich Leuten erzähle von dieser Heilung, auch Atheisten, auch Leute, die mit dem Glauben nichts zu tun haben wollen, die sind ganz Ohr und die wollen mehr von meinem Jesus hören. Was ist deine Geschichte mit Jesus? Was ist dein Zeugnis? Erzähl's. Und Leute werden sich öffnen. Das ist auch so ein Netz. Heilungen sind auch so ein Netz, welches Jesus braucht, um auch Hindus zu gewinnen. Ich bin oft in Indien unterwegs und sie erleben dort massive Verfolgung, aber auch eine enorm starke Erweckung. Und ein befreundeter Pastor von mir, das ist der Ankit, er ist in meinem Alter, der war schwer krank. Zauberer konnten ihm nicht helfen, Ärzte konnten ihm nicht helfen und dann kam ein Christ, betete für ihn, der wurde geheilt. Und vor 15 Jahren hat er eine Gemeinde gegründet und mittlerweile sind es über 10.000 Menschen, weil so viele Hindus durch Heilungen und Befreiungen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Die haben 4 Stunden Gottesdienst, 1 Stunde sind nur Zeugnisse von Heilungen, was Jesus in den letzten Wochen getan hat. Das ist auch so ein Netz, um diese Hindus für Jesus zu gewinnen. Das Reich Gottes besteht nicht nur aus Worte, sondern aus Kraft. Auch in der Schweiz, da bin ich voll überzeugt. Unterschiedliche Fische brauchen unterschiedliche Netze. Was für ein Netz braucht es, um Moslems zu gewinnen? Was denkt ihr? Die kennen keinen Vater, der sie liebt. Wenn wir ihnen die Liebe Gottes des Vaters bringen, dann öffnen sie sich. Ich will euch jemanden vorstellen, das ist der in der Mitte, das ist ein Norweger, der Leif Hetland. Der hat eine besondere Erfahrung der Liebe Gottes gemacht. Er nennt sie Liebestaufe. Er ist nicht nur im Wasser und im Geist und auch in der Vaterliebe Gottes getauft worden, sagt er. Und wo er erfüllt worden ist von dieser Vaterliebe Gottes, ist diese Liebe einfach nur rübergeflossen. Und er ist in die islamische Welt gegangen, nach Afghanistan, nach Pakistan, in den verschiedenen Ländern. Und er ist bekannt in Pakistan als Ambassador of Love, der Botschafter der Liebe. Und mittlerweile hat er über 1 Million Moslems für Jesus gewonnen, indem er sie liebt, indem er ihnen die Vaterliebe Gottes bringt. Er geht zu Imame und küsst sie im Namen von Gott und sagt, ich will dir einen Vaterkuss geben. Er ist zum Premierminister von Pakistan gegeben und hat ihm einen Vaterkuss gegeben. Achtung, dabei müssen wir uns wirklich vom Heiligen Geist leiten lassen und nicht einfach Copy-Paste machen. Aber die Vaterliebe Gottes kann Herzen der Moslem erweichen. Ein anderes Beispiel, Hangrum. Letzten Oktober war ich mit einer Gruppe im Dschungel vom Nordosten Indien. Und da gibt es ein Dorf, Hangrum. Und in diesem Bundesstaat Assam ist einerseits per Gesetz verboten, zu fischen, Menschen zu fischen. Antikonvertierungsgesetz. Und die haben noch ein zweites Gesetz herausgegeben. Es ist verboten, für Kranke zu beten im Namen von Jesus. Warum? Weil so viele Hindus mittlerweile durch Heilungen an Jesus Christus gekommen sind. Und es gibt noch ein anderes Problem. Und wenn ihr sagt, es ist schwierig, hier in St. Gallen zu fischen, dann zeige ich euch, was schwierig bedeutet. Am Anfang von diesem Dorf gibt es diese Tafel, wo es heißt, einerseits willkommen in Hangrum, aber auf der anderen Seite heißt es, es ist streng verboten zu missionieren. Wenn du mit solchen Absichten in unserem Dorf kommst, dann wirst du hinausgeworfen werden. Wir lassen dich gar nicht reinkommen. Ups, was machen wir jetzt? Gehen wir wieder nach Hause? Vor 25 Jahren kamen die ersten Missionare dorthin und die dachten, okay, aber die hatten eine Idee. Die haben die Leute gefragt, ja, was ist das größte Bedürfnis bei euch? Und die haben angefangen zu erzählen, unsere Kinder müssen 30 Kilometer durch den Dschungel laufen, bis sie die nächste Schule erreichen. Und so haben wir ihnen als AVC geholfen, eine Schule mitten im Dschungel zu gründen, wo die Kinder Schulbildung bekommen. Letztes Jahr waren wir dort zum 25-jährigen Jubiläum. Mittlerweile sind 60% der Dorfbewohner Nachfolger von Jesus Christus. Warum? Weil Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen euren guten Worte, sie sollen euren guten Werke, Taten sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen. Und die kommen, diese Leute, und sagen, ihr habt Licht in unserem Dorf gebracht durch diese Schule. Und stell dir vor, wenn du anfängst, den Heiligen Geist zu fragen, was sind die vorbereiteten Werke für mich? Was sind die guten Taten, die ich vollbringen darf? Dann wird sich das manifestieren, dass Menschen diese Netze füllen. Gute Werke, gute Taten ist auch so ein Netz, um Menschen zu gewinnen. Vielleicht denkst du, ja, aber bei mir ist es schwierig, weißt du, ich habe probiert, aber es funktioniert nicht wirklich. Bei den anderen in Afrika und in Indien und überall funktioniert es, aber bei uns in der Schweiz ist es halt hart und es hat nicht mehr viele Fische im Bodensee. Es wird immer schwieriger, oder? Ich will dich ermutigen heute, wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, führt er dich an Orten, wo es genug zu fischen hat, wo niemand einen Fischfang erwarten würde, aber dort hat es ganz viele Fische. Es begeistert mich eine prophetische Vision aus Hesekiel 47, 10. Es heißt hier, ganz überraschend, man kann fischen an einem Ort, wo man nicht erwarten würde. Warst du schon mal am Toten Meer? Wer war schon mal am Toten Meer? Da gibt es kein Leben. Ups, wo ist das Tote Meer? Was wollte ich euch zeigen? Die Hesekiel-Prophetie, genau. Von Engedi bis nach En Englaim werden Fischer am Ufer des Toten Meeres stehen und fischen. Ich dachte, das Tote Meer sei tot, oder? Man wird dort die Netze aufspannen. Alle Arten von Fischen werden es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Hesekiel 47, dieses Kapitel fasziniert mich. Es ist der Lebensstrom, der aus dem Heiligtum in Jerusalem herausfließt, bis ins Tote Meer. Das Wasser wird lebendig. Und dieser Lebensstrom steht für den Heiligen Geist. Und wenn wir uns auf den Heiligen Geist einlassen, immer tiefer eintauchen in seiner Gegenwart, immer mehr Gemeinschaft haben mit ihm, dann führt er uns an Orten, wo wir nie erwarten würden. Und dann erleben wir Leben. Dann erleben wir, wie die Netze gefüllt werden. Und die Frage ist, bist du bereit, dich darauf einzulassen? Knöcheltief, knietief, lendentief und irgendwann nur noch schwimmen. Das kann Angst machen, oder? Es geht darum, die eigene Sicherheit, die Kontrolle loszulassen. Aber ich mache die Erfahrung, seit ich das mache, führt mich der Heilige Geist auch in meiner Arbeit mit AVC an Orten, wo ich nie geplant hätte, dorthin zu kommen, wo es viele Fische zu fangen gibt. Und ich glaube, es ist möglich, auch in der Schweiz, auch in St. Gallen, dass diese Vision Realität wird, dass die Netze wieder voll werden, dass wir hier keinen Platz mehr haben, weil so viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Was braucht's? In erster Linie dieses Eintauchen im Heiligen Geist, sagen, ja, ich lasse mich leiten, Heiliger Geist. Es braucht ein Team, dass wir nicht allein unterwegs sind, dass wir den Heiligen Geist fragen, mit wem soll ich fischen gehen? Es braucht der richtige Ort, dass wir den Heiligen Geist fragen, wo soll ich fischen gehen? Es braucht die richtige Ausrüstung, das passende Netz, dass wir den Heiligen Geist fragen, was für ein Netz soll ich brauchen? Unser Auftrag ist zu sammeln, zu gewinnen. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, zu sortieren und zu trennen. Das macht Gott am Schluss. Das ist nicht unsere Aufgabe. Lasst uns ihm das überlassen. Und warum sollen wir alles geben, um Menschen zu fangen, um Menschen für Jesus zu gewinnen? Damit niemand am Ende getrennt von Gott sein muss. Damit niemand das Zähneknirschen und das Weinen erleben will. Deshalb warnt uns Jesus und sagt, hey, es gibt eine ewige Trennung. Deshalb ist Jesus gekommen, um diese Trennung zu überwinden. Am Kreuz hat er sein Leben gegeben und er ist der Weg zum Vater. Und wenn wir ihm vertrauen, werden wir nicht diese Trennung erleben. Und die größte Motivation, um Menschen zu fischen, ist nicht ein schlechtes Gewissen, ist auch nicht Angst, sondern diese Retterliebe, diese Barmherzigkeit. Überall, wo Jesus die vielen Menschen sieht, das heißt es, sein Herz wurde erfüllt mit Mitgefühl, mit Barmherzigkeit. Und die Frage ist, kennst du diese Retterliebe? Kennst du diese Barmherzigkeit Gottes? Wenn du ehrlich mit dir selber bist und merkst, nein, eigentlich sind mir die Leute gleichgültig, egal, dann darfst du heute zu Jesus kommen und sagen, aber ich will, dass du mir diese Retterliebe schenkst. Ich will diese Barmherzigkeit. Jesus, ich bitte dich, öffne du mir die Augen, dass ich die Menschen mit deinen Augen sehen darf, damit ich sie so lieben darf, wie du sie liebst. Wenn wir uns von dieser Liebe, von dieser Barmherzigkeit leiten lassen, dann wird uns der Heilige Geist an Orten führen, wo wir volle Netze erleben dürfen. Auch hier wird sich diese Prophetie erfüllen. Man wird hier in der Stamme in St. Gallen die Netze abspannen. Alle Arten von Fischen werden es erfüllen. So zahlreich wie im Mittelmeer. Ich lade dich ein, deine Enttäuschungen aus der Vergangenheit loszulassen. Dein Frust, dass es nicht funktioniert hat. Und neu zu sagen, okay Jesus, du sagst es, ich entscheide mich neu zu glauben und ich lasse mich neu senden. Seid ihr dabei? Gesendet mit Netz und Auftrag, damit wir volle Netze für Jesus ans Land ziehen können. Ich lade euch ein, aufzustehen, wer kann, zum Gebet. Herr Jesus Christus, danke für deine Retterliebe. Danke, dass du uns gesucht und gefunden hast. Danke, dass wir hier sein dürfen als deine Nachfolger. Wir bitten dich, steck auch uns an mit deiner Retterliebe, mit deiner Barmherzigkeit. Vernetzt du uns mit Menschen, damit wir als Team die Netze auswerfen können. Zeig uns, Heiliger Geist, wo sollen wir fischen, wie sollen wir fischen, was für Netze sollen wir brauchen. Ich bitte dich, dass du vermehrst in der Stamme, dass du vermehrt die Geheimnisse der Herzen offenbarst, wenn unkundige, ungläubige Menschen hineinkommen, dass die Geheimnisse der Herzen offenbart werden und Menschen sagen können, Gott ist in eurer Mitte. Herr, wir sind überfordert. Wir haben keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber wenn du sagst, ich mache euch zu Menschenfischer, ich sende euch, dann sagen wir ja, Herr. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft und Leitung des Heiligen Geistes. Und wir legen alle Enttäuschungen, alle Frustrationen ab. Wir wollen heute sagen, wir werden neu glauben, dass es möglich ist, volle Netze zu sehen, auch in der Schweiz. Auch in St. Gallen, weil für dich nichts unmöglich ist. Wir vertrauen dir, dass du uns dazu befähigst. Und in allem, was geschieht, geben wir die Ehre, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.